Lieber Manfred, hast du anfangs da drauf geguckt? Hast du die Studien angeguckt?
Vivira kann keine geheimen Superübungen vermitteln, aber wir können ausreichend häufig eine ausreichend große Therapiedichte erzeugen und daraus entwickelt sich die Wirksamkeit.
Diese Diga ist im Prinzip dazu da, die Leute zu aktivieren, zu motivieren. Ja.
Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du hier eingeschaltet hast in diesen Podcast, der sich an innovative Ärztinnen und Ärzte richtet und an Health-Tech-Experten, die interessiert sind an praxisnahen digitalen Tools für die Praxis, für die Klinik, Diagnostik und natürlich auch Therapie, um das Leben ihrer Patientinnen und Patienten und natürlich auch den medizinischen Fachkräften zu erleichtern. Und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, das nahezu jede Praxis kennt. Und nicht nur jede Praxis, ich persönlich kenne es auch und vielleicht du auch. Und zwar geht es um unspezifische Rückenschmerzen und wie an dieser Stelle eine digitale Gesundheitsanwendung helfen kann, also eine DIGA. Und dafür habe ich gleich zwei spannende Gäste bei mir. Einmal den Dr. Manfred Eiser, der ist Facharzt für Orthopädie und Chirurgie und hat ganz klar eine Vision für seine digitale Praxis entwickelt. Und den Dr. Leo Benning, er ist Chief Medical Officer bei Vivira und einem der führenden Anbieter für digitale Gesundheitsanwendungen. Das heißt, du erfährst nicht nur, wie digitale Tools seine Praxis erleichtern können, sondern auch, wie man mit diesen Rückenschmerzpatienten noch besser umgehen kann, damit sie mehr Eigenverantwortung übernehmen und eine bessere Lebensqualität haben. Insgesamt hat diese Folge, ich glaube, uns dreien sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelacht, auch bei diesem durchaus ernsten Thema. Es lohnt sich auf alle Fälle dran zu bleiben. Ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich habe heute zu Gast den Herrn Dr. Manfred Eiser und den Leo Benning. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Stellt ihr euch einmal vor, lieber Manfred, fängst du an?
Gerne.
Wer bist
gerne.
Du? Was machst du?
Ich bin Facharzt für Orthopädie, auch Facharzt für Chirurgie, aber niedergelassen als Orthopäde in Bad Mergentheim, im schönen Bad Mergentheim, nördliches Baden-Württemberg. Wir sind ein MVZ, mein Kollege Weiler und ich, haben das OMZ Bad Mergentheim Tauberfranken, haben nebenbei noch integriert ein Präventionszentrum in der Praxis und seit Ende Oktober 2024 nun eine Kooperation auch mit einem Physiotherapie, die heißt MedMotion. Ja, ich bin seit 2006 niedergelassen, eben mit meinem Kollegen, und wir sind relativ umtriebig, was es da so geht in Bezug auf Digitalisierung, Web etc.
pp. Ja, sonst wärst du auch nicht hier, ne? Deswegen, ich freue mich, dass du dabei bist. Schön, dass du dabei bist. Lieber Leo, zu dir.
Genau, ja, ich bin Leo Benning, bin sozusagen auch Arzt ganz ursprünglich und habe im Hintergrund noch in Population Health, habe nach der Medizin noch ein Master of Public Health gemacht, war dafür in den USA ein bisschen mit dem Interesse eigentlich immer Technologie in die Versorgung zu bringen, habe festgestellt, dass eigentlich viel wir in Deutschland auch in der akademischen Medizin von Translation sprechen, aber dann doch eigentlich so die Innovation nur ganz, ganz schwer wirklich ist, ans Krankenbett oder auch in die ambulante Versorgung kommt. Das war so die Motivation. Und bin dann gerade da mit meinem Master fertig geworden, als eigentlich das Thema der digitalen Gesundheitsanwendung, der DIGA in Deutschland so aufgekommen ist. Und bin jetzt seit eigentlich Ende 2020 als Neudeutsch zunächst Head of Clinical und dann Chief Medical Officer, also der Mensch, der sich um Evidenz und Studien kümmert bei Vivira, einem Hersteller von digitalen Gesundheitsanwendungen, eben insbesondere für den Muskel-Skelett-Bereich. Aber bin parallel auch weiter als Kliniker tätig in Freiburg und bin in der inneren Medizin tätig und beschäftige mich aber wissenschaftlich hier auch insbesondere mit der Routinedatennutzung, was vielleicht auch für unsere Evidenzdiskussion noch spannend wird.
Okay, also du bist Orthopäde auch oder bist du Internist? Oder?
Ich bin Internist.
Okay, ja gut.
Ein richtiger Arzt.
Das hast du gesagt, Manfred.
Also, gut, ein Neurologe, ein Internist und ein Chirurg und Orthopäde. Das passt doch gut zusammen und wir alle sind sehr vielen Patienten begegnet schon in unserem Leben, die Rückenschmerzen hatten und das ist ja heute auch unser Thema. Wir reden heute über digitale Gesundheitsanwendungen, insbesondere jetzt in diesem Fall der Indikation der Rückenschmerzen, der unspezifischen Rückenschmerzen. Und fangen wir erstmal mit Leo an. Was hat dich da motiviert, dorthin zu gehen und wie kam es zu dieser Entwicklung, Patienten eine Lösung anzubieten?
Ja, genau. Ich kann vielleicht einmal mit dem Unternehmen wie Vira anfangen und wie da so ein bisschen der Gedanke entstanden ist und wie dann ich eigentlich da reingekommen bin. Also Vivira ist ja so gesehen gar nicht mehr so ein junges Startup. Ja, im Sommer werden wir 10 Jahre alt. Und damals war eigentlich das Gründerteam um unseren heutigen Geschäftsführer Philipp Heimann ja sehr von der Beobachtung aus verschiedenen Reha-Kliniken eigentlich erstmal getrieben, in der sie festgestellt haben, dass es wahnsinnig viele Patientinnen und Patienten gibt, die mit chronifizierten Beschwerden, häufig eben muskuloskeletaler Natur, Rehabilitationsmaßnahmen benötigen. Und das ist natürlich einerseits für die Patientinnen und Patienten ein großes Problem, ja, weil es nimmt unglaublich viel Lebensqualität, es schränkt unglaublich ein im Alltag, in der Erwerbsfähigkeit, aber es ist auch ein großer Kostenfaktor. Ja. Und deswegen war damals, 2015, schon der Gedanke, wenn man eigentlich eine digitale, individualisierte, hochwertige und sichere eigentlich Einzelbehandlung digital vermitteln kann, dann wäre das etwas, was viele dieser Patienten helfen kann und insbesondere verhindern kann, dass es zu diesen schweren Chronifizierungen kommt. Und das hat eigentlich seither auch das Unternehmen, die Vivira Health Lab, angetrieben, eine digitale Therapie für eben nicht spezifische und degenerative Rückenschmerzen zu entwickeln. Und genau, weil wir seit 2015 schon relativ lange dabei sind, waren wir dann eine der ersten, die sich auch in das Feld der DIGA 2020 reinbewegt haben. Da bin ich dann dazugekommen und da ging es natürlich dann viel um Evidenzentwicklung, um den Wirksamkeitsnachweis, ja, den positiven Versorgungseffekt, den wir nachweisen konnten. Und genau, ich persönlich finde das hochinteressant, weil es ermöglicht eine unglaublich nahen Patienten die Weiterentwicklung des Gesundheitssystems, die Entwicklung wirksamer Therapieoptionen. Aber es ist auch methodisch ganz interessant, weil was wir halt alles an Evaluation wirklich machen können, im Rahmen der regulatorischen Möglichkeiten natürlich, vielleicht kommen wir da nachher auch noch zu, ist faszinierend. Und genau, deswegen da freue ich mich, dass ich dabei bin.
Genau, das ist ja auch eins der häufigsten Kritikpunkte von unseren Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Manfred, anfangs, was die Evidenz angeht, der ganzen digitalen Anwendungen. Da scheiden sich ja die Geister, die sagen, Mensch, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Niveau der Pharma-Studien. Das ist sicherlich richtig. Und Leo, du kannst mal erstmal errichten, wie habt ihr eure Studie aufgesetzt und wie stehst du dazu? Ist es überhaupt gut, also ich bin da jetzt nicht, das ist jetzt nicht so mein Schwerpunkt, aber ist es überhaupt gut, immer diesen Vergleich mit diesen Pharmastudien zu machen oder müssen wir da überhaupt völlig neue Maßstäbe, also völlig neue Methoden oder Herangehensweisen entwickeln, wie wir zum Beispiel schon Kontrollstudien aufsetzen und so weiter?
Ja, also das ist natürlich eine Frage, die man nicht in einem Satz beantworten kann. Ich glaube, was total wichtig ist, erstmal festzustellen, dass das die Evidenzvorgaben, die ja natürlich einerseits im Sozialgesetzbuch stehen, aber dann auch in der DIGA-Verordnung weiter kodifizieren, dass die ja schon relativ hoch sind. Ja? Und dass die Urteilspraxis des BfArM, also des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, ja sogar zeigt, dass eigentlich eine Übererfüllung der gesetzlichen Vorgaben gefordert wird. Ja, wir wissen, dass in der DIGA-Verordnung, also sozusagen dem Pflichtenheft für DIGA-Hersteller, was wir an Evidenz leisten müssen, da wird mit keiner Silbe eine randomisierte, kontrollierte Interventionsstudie gefordert. Ja, aus unserer Sicht, auch als Hersteller, ergibt das gar keinen Sinn, dass man den Schritt darunter überhaupt eröffnet. Ja, weil es ist nicht zu rechtfertigen, auch vor dem vor dem solidargemeinschaftlich finanzierten Gesundheitssystem, in dem wir agieren, dass wir mit schwammiger Evidenz die Zulassung ermöglichen. Aber wenn wir natürlich jetzt den Goldstandard der klinischen Evaluation heranziehen, also eine prospektive, randomisierte Studie durchführen, dann ist das erstmal schon was man vorlegen muss. Ja? Und ich gehe gleich gerne kurz auch auf unsere Studien ein. Aber vielleicht einmal erst so als Überblick. Darüber hinaus ermöglichen aber DIGA natürlich wie kaum eine andere Therapie, dass wir sozusagen im Feld auch Beobachtungsdaten erheben können. Ja, das hat auch immer den neudeutschen Begriff der Real-World-Evidence, die wir generieren. Ja. Und die kann natürlich nicht den Goldstandard, also die RCT, ersetzen, aber total wertvoll flankieren. Ja, und das ist genau das, was wir auch gemacht haben und weshalb wir glauben, dass die Evidenzgrundlage, auf der unsere DIGA zumindest steht, sehr robust ist. Ja. Letzter Satz, genau. Ja, kann man es mit Pharma vergleichen? Natürlich nicht. Ja, das muss man auch ganz klar sagen, weil wir wissen, dass der Zulassungsprozess von Arzneimitteln nochmal grundsätzlich anders ist als bei Medizinprodukten. Ja, und man muss auch sagen, bei DIGA war ja das Anliegen, dass wir den Marktzugang nicht nur für Big Pharma ermöglichen, sondern auch in Deutschland sozusagen Weltführerschaft, muss man einfach sagen, ja, für verschreibungspflichtige digitale Therapien das als Standortfaktor auch etablieren. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man einen differenzierten Blick drauf wirft.
Lieber Manfred, hast du anfangs da drauf geguckt? Hast du die Studien angeguckt?
Ehrlich? Nein. Hm?
Ja, also. Okay. Du hast einfach geglaubt, ne? Das ist über das BfArM gelaufen. Ich glaube, anders geht es irgendwann noch nicht mehr, ne? Man muss ja auch irgendwo jemanden dann mal vertrauen, ne?
Du musst dann vertrauen. Du hast die Studie dann im Nachgang, habe ich die natürlich gelesen und habe das alles für gut befunden, natürlich, ja. Und war aber auch erstmal skeptisch, ja, ob das überhaupt umzusetzen ist, ja. Wie integrierst du das eigentlich in deinen Praxisalltag, ja? Wie musst du mit den Patienten einfach reden? War da sehr zurückhaltend und wie gesagt, im letzten halben Jahr, Dreivierteljahr, ja, habe ich gesehen, es bringt was für die Patienten, weil auch Rückläufer kamen, die gesagt haben, es hat mir was gebracht, ich hätte gerne Wiederverschreibung, Wiederverordnung nach den 90 Tagen und dann bin ich halt aufmerksam geworden und habe gesagt, okay, das wird jetzt dann mehr gemacht, wird integriert in unseren täglichen Ablauf und so ist es mittlerweile auch so, ne? Und ich bin sehr zufrieden damit, muss ich echt dazu sagen. Zudem bietet ja eines das, was ja statistisch ja gar nicht so auffällt, ja, die Möglichkeit, Budget zu sparen, ja, für die Physiotherapie zum Beispiel. Das ist ein rein praktischer Effekt, der durch die Verordnung von DIGAs einfach mit sich bringt und dadurch natürlich einem Regress zu entgehen.
Genau, da haben wir im Vorgespräch schon detaillierter darüber gesprochen. Da würde ich gerne später nochmal drauf eingehen.
Gerne.
Bevor wir jetzt da so tief einsteigen, Leo, einmal so kurz, grob, so gut es geht, einmal eure Studie darstellen, die hinter Vivira steht und mit der ihr zugelassen worden seid.
Gerne. Also was wir durchgeführt haben, ist eine prospektive, randomisierte Interventionsstudie. Mhm. Die Besonderheit, die wir gewählt haben, ist, dass wir einen direkten Vergleich gewählt haben. Also das heißt, wir haben Vivira als Standalone-Therapeutikum gegen die konventionelle Physiotherapie verglichen. Auch das stellt eine gewisse Übererfüllung dar, weil das BfArM verlangt eigentlich nur, dass wir gegen die Nicht-Anwendung der DIGA vergleichen müssen. Ja, uns ist es aber ganz wichtig gewesen, dass wir die Versorgungsrealität abbilden. Und die Versorgungsrealität sieht nämlich so aus, dass Physiotherapie für viele Patientinnen und Patienten eigentlich das Mittel der Wahl ist und wir deswegen auch diesen aktiven Komparator gewählt haben. Mhm. Wir haben es über 12 Wochen uns angeschaut und wir haben in unserem primären Endpunkt, nämlich der Schmerzintensität, die Patienten uns berichtet haben, nach 2, nach 6 und nach 12 Wochen gesehen, dass tatsächlich Vivira eine deutlich überlegene Schmerzreduktion erzielen konnte, die im Mittel bei etwas über 50% der ursprünglichen Schmerzintensität lag. Ich will einen Satz nachschieben, weil das ganz wichtig ist. Ja, jetzt heißt es natürlich immer, wie kann denn sowas überhaupt sein? Und wie kann es sein, dass ein digitales Therapeutikum der konventionellen Physiotherapie überlegen ist? Ja, und das ist ganz wichtig. Und wir haben uns natürlich auch diese Frage gestellt. Wenn wir sagen, wir vergleichen gegen die Versorgungsrealität, dann muss man auch einfach anerkennen, dass die Physiotherapie nicht so niederschwellig verfügbar ist, wie eine digitale Therapie verfügbar sein kann. Ja? Und wir wollen gar nicht über Versorgungslücken und Defizite und so diskutieren, weil das ist der falsche Tenor. Ja? Aber es ist eine Herausforderung, die einfach besteht in der Versorgung. Und wir konnten in unserer Studie sehen, dass in der Interventionsgruppe, also die Gruppe, die Vivira genutzt hat, die Patienten im Mittel knapp 6 Einheiten pro Woche durchgeführt haben, Übungseinheiten, wohingegen in der Kontrollgruppe die Patientinnen und Patienten lediglich knapp 7 Physiotherapie-Sessions über die gesamte Studiendauer ermöglichen konnten. Ja, und das ist die Tatsache, das ist die Versorgungsrealität. Ja, und deswegen, Vivira kann keine geheimen Superübungen vermitteln, aber wir können ausreichend häufig eine ausreichend große Therapiedichte erzeugen und daraus entwickelt sich die Wirksamkeit.
Also definitiv eine höhere Frequenz. Und ich will mal jetzt gern so einen Gedanken teilen. Ich habe nach meinen Schwangerschaften oder nach der zweiten hatte ich auch tierische Rückenschmerzen, habe natürlich damals auch Physiotherapie verordnet bekommen und war da ein paar Mal. Und dann war so ein Gedanke und ich habe mich da selbst bei ertappt. Naja, ich gehe da jetzt einmal die Woche hin, 30 Minuten, und dann ist ja gut. Das heißt also, man gibt so ein bisschen immer noch die Verantwortung ab. Genauso bei den ganzen psychotherapeutischen Themen ist genau das Gleiche. Ich gehe einmal die Woche dahin und dazwischen passiert halt nichts. Aber wie es heißt immer so richtig, das Wirkliche passiert jeden Tag, wenn du das tust. Und mit der Verantwortung der digitalen Anwendung habe ich gar nicht diesen einen besonderen Moment, sondern ich sorge selbst dafür, in einer hohen Frequenz mich damit zu beschäftigen. Oder? Wie seht ihr das?
Kann ich nur bestätigen. Also wie gesagt, diese DIGA ist im Prinzip dazu da, die Leute zu aktivieren, zu motivieren. Ja, also auch durch die Rückkopplung einfach auch. Ich muss wieder was tun. Ja, ich muss täglich da dranbleiben. Der Patient hat über die Jahrzehnte, ich meine, ich überblicke in meinem Leben mittlerweile schon einige Jahrzehnte der Arbeit da mit dem Patienten, der hat sich zurückgelehnt. Ja, der gibt wirklich, der gibt die Verantwortung ab, der gibt es an den Physiotherapeuten ab. Ja, und jetzt mach mal, ne? Genauso wie mit dem Doktor. Die kommen zum Doktor und sagen, Doktor, ich habe hier Schmerzen. Gib mir eine Spritze. Das war ja immer der Tenor, Diclodexa, ja, früher, ganz, ganz früher. Ja. Gib mir eine Spritze, dann geht's wieder. Das ist nicht mehr so. Ich sage den Patienten immer, wenn ich ein Automechaniker für Menschen wäre, könnte ich dir eine neue Zündkerze reinschrauben, dann läuft der Motor wieder. Das bin ich leider nicht. Du musst selbst was tun. Du musst den Tank selber wieder auffüllen. Ja? Die Gesellschaft oder das Gesundheitswesen füllt den Tank nicht mit Benzin auf. Das musst du selber machen. Und da ist die DIGA einfach ein gutes Tool, einfach selbst in Bewegung zu kommen. Das sagen wir jedem Patienten, tu was, tu was, tu was. Aber die wenigsten machen es ja auch.
Ja, genau. Aber das ist natürlich auch eine Sozialisierung der deutschen Bürger hier. So da ist haben wir es, viel, genau. Aber auch wir Ärzteschaft einiges mit so beigetragen. Und wenn ich mich daran erinnere, richtig, 1998 in der Neuro, wir haben die Leute 6 Wochen mit Rückenschmerzen ins Bett gelegt, die voll gepumpt mit Medikamenten und gesagt, schonen Sie sich. Unfassbar heutzutage, ja? Also was für ein Paradigmenwechsel da geschehen ist, aber auch in unserer ärztlichen Kommunikation natürlich, ja. Genau. Und ja, da sind wir mitten im Change, den wir hier gerade mit anreiben. Und Manfred, du hattest es so schön gesagt, du bist auch im Ausschuss im Regressausschuss?
Im Beschwerdeausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung für Heilmittel, ganz genau. Und die beschäftigt sich eben mit diesen Regressen, die Ärzte bekommen, wenn sie zu viel Physiotherapie zum Beispiel, also Heilmittel, verordnen. Und da bin ich, und seitdem ich da mit dabei bin, ist es für mich noch wichtiger eigentlich, eine DIGA mitzunutzen, weil einfach man kann sich als Arzt einfach gegen Regresse schützen, die einem ja doch den wirtschaftlichen Knockout bieten können. Ne? Also wenn ich 50.000 Euro Strafe kriege, weil ich zu viel Physiotherapie, manuelle Therapie etc. pp. Krankengymnastik am Gerät verordnet habe, dann drehe ich den Schlüssel ab, ne? Oder ich höre einfach auf. Ja? Und deswegen, das ist auch mitunter ein Problem, weil wir immer weniger Ärzte haben, die und wir brauchen die Ärzte in dem Land, ne?
Ja, genau, aber das ist auch das, was ich dir vorab gesagt habe. Ich bin der Meinung, und Leo, da würde mich auch deine Meinung interessieren, dass wir bessere, also auch in den Leitlinien abgebildetes, gestufteres Abbildung brauchen von gestuften Vorgehen. Das digital vor Medikation, also jetzt zum Beispiel bei Schlafstörungen, finde ich, ist das absolut initiiert, in dieser Reihenfolge erfolgen muss. Aber auch natürlich bei der Frage, wer bekommt denn jetzt wirklich eine Physiotherapie? Ich glaube, die Kollegen haben häufig einfach das verschrieben. Erstens, die Praxis ist es voll, sie wissen nicht, was sie machen sollen, und wir Ärzte mögen es ungern, unsere Patienten ohne was wieder nach Hause zu schicken, und dieses hilflose Gefühl ist doof. Da kann die DIGA einspringen, da kann sie eine Hilfe leisten, und wir können dem Patienten was in die Hand geben, und ich denke mal, dieser neue Therapiebaustein wird schon unmittelbar zu einer Reduktion der Physiotherapie verschreiben, oder besser gesagt, wenn einer gezielten, oder? Was denkst du, Leo?
Ja, also wie antworte ich auf deine Frage? Gut, also ich glaube, es muss klar werden, wenn wir die DIGA muss erstmal ein hochwertiger Therapiebaustein sein. Ja, es darf nicht sein, mit dem man Leute abspeist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Prinzip. Ja?
Unterstütze ich absolut. Ja.
Und dann muss man natürlich immer sagen, also was ist eigentlich, sagen wir mal, der so ein übergreifender therapeutischer Mechanismus von einer DIGA? Das hat ganz häufig etwas mit quasi Gewohnheitsbildung zu tun. Mhm, ja? Und Manfred, du hast es gerade auch schon angesprochen, wenn ich es meinen Patientinnen und Patienten sage, sie müssen auch was für sich selbst tun. Ja? Sei es jetzt bei dem Rückenschmerz, aber sei es auch zum Beispiel beim Bluthochdruck, beim Vorhofflimmern, der Migräne, die Sachen, die ich halt, ich muss meine Medikation adäquat einnehmen, ich muss etwas selber auch tun. Das hat immer was mit Verhalten zu tun. Ja? Und dafür sind natürlich DIGA total wertvoll, sowas anzuleiten. Und wenn ich mir damit dann alle folgenden Therapie, sagen wir mal, Schritte in der Eskalation sparen kann, dann ist das natürlich total wertvoll. Ja, und deswegen, Alexandra, stimme ich dir zu, dass wir in einigen Fällen das sehr, sehr wohl als ersten Therapiebaustein gut sehen können. Aber ich glaube, was trotzdem ganz wichtig ist, auch in dieser Runde zu sagen, es gibt kein One-Size-Fits-All. Ja, deswegen ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen sich überlegen, für welche Patientinnen und Patienten ist denn eine digitale Therapie wirklich sinnvoll? Ja, weil wir wissen auch, es ist nicht unbedingt intuitiv, es ist eine neue Therapieform. Es braucht immer auch nochmal so eine, sagen wir mal, Anschubedukation, sage ich mal, ja, bis dann die Anwendung wirklich genutzt wird. Und ich glaube, das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, weil sonst machen wir auch Versprechungen, die wir nicht gut halten können.
Ja. Genau, absolut. Und da würde mich sehr interessieren, also Leo, verschreibst du DIGAs sonst in deinem klinischen Alltag oder nicht? Du wahrscheinlich nicht, ne?
Genau, in meinem klinischen Alltag tatsächlich nicht. Ja, ja, okay. Natürlich auch, um da meine, sagen wir mal, unterschiedlichen Aufgaben so ein bisschen getrennt zu halten. Ich evaluiere DIGAs.
Okay. Aber Manfred, da würde mich interessieren, also ich habe neben der Indikation und natürlich der Kontraindikation, die da besteht, mittlerweile eine Checkliste, etliche Punkte, die ich vorher abchecke, ob es überhaupt sinnvoll ist, hier eine DIGA zu verschreiben oder nicht. Hast du die auch? Wonach gehst du? Wo sagst du, okay, hier macht es Sinn und wo macht es keinen Sinn, und wie findest du das raus?
Also wie gesagt, meistens sind es jüngere Patienten oder auch ältere Patienten, die technikaffin sind.
Ja, also, und wie findest du das raus?
Naja, wenn der Patient sich auszieht und das Handy schon mal auf den Tisch legt, ja, als allererstes, dann weiß ich, okay, er hat wenigstens ein Smartphone und kann damit umgehen. Ja. Auffällig ist für mich, dass jüngere Patienten deutlich interessierter sind an solchen DIGAs, wie jetzt meine Generation beispielsweise. Die sind dort immer noch, hängen noch in den 90er Jahren zurück, wo sie halt eben für jedes bisschen, was sie gehabt haben, eben, ich sage immer, wenn das Ohrlämpchen gejuckt, haben sie Krankengymnastik gekriegt, ja.
Oder eine Kur
oder eine Reha oder sowas, jetzt genau. Die sind da wesentlich aktiver, und die Älteren eher nicht. Ja, und die nehmen sich auch die Zeit, die Jüngeren, das merkt man einfach. Die hören auch zu, sind sehr interessiert. Bei den Jungen ist es halt einfach auch so, die wollen was an die Hand kriegen. Der Ältere, der will sofort sofort schmerzfrei werden. Ja, und er will jetzt nicht lange nach einer App runterladen oder sowas. Das merkst du im Gespräch dann schon, ja. Wie das geht und es ist eh kompliziert und was weiß ich was. Für die Jungen ist es überhaupt kein Problem. Das kriegt man im Gespräch einfach raus. Das ist kein Thema. Ganz alte natürlich, da kannst du gar nicht machen, wenn sie immer noch mit dem Nokia rumlaufen oder mit dem S6 von Siemens, dann gibt es auch, ja, gibt total Verweigerer für die Digitalisierung, dann gibst du das denen natürlich nicht, ne, ist ja klar. Ja. Aber grundsätzlich, das kriegst du im Alltag schon raus, wer dafür zugänglich ist oder nicht.
Hast du auch eine, also das ist ja immer wieder, was ich in vielen Fortbildungen auch anspreche, ist sozusagen das mentale Modell, mit was für Vorstellungen Menschen überhaupt die Idee haben, wie Schmerz überhaupt entsteht und was eigentlich wirklich hilft, sozusagen eine Schmerzreduktion zu schaffen. Also es gibt ja die einen, die sehr tablettengläubig sind, ja, also eher sehr passiv sind und alles von außen ernehmen und nicht diese Eigeninitiative erkennen lassen, versus den anderen, die durchaus sehen, wenn ich mein Verhalten verändere, dann wird es auch besser. Hast du da bestimmte Fragen oder machst du das eher so auf einer unbewussten Ebene, dass du sagst, es geht in die eine oder andere Richtung, weil die Vorstellung, wie Schmerz entsteht oder Rückenschmerz entsteht und was hilft, ist ja sehr, kann ja sehr divers sein.
Absolut, absolut. Nee, ich mache das eher auf einer unbewussten Ebene. Ich habe jetzt keinen Fragenkatalog, wo ich ihn jetzt abklopfe, sondern eher auf die unbewusste Ebene einfach. Man merkt am Täglichen, dass immer noch der Glaube herrscht, wirklich. Ich gehe jetzt zum Patienten. Bis gestern ging es mir gut. Jetzt tut es weh. Ich gehe jetzt zum Doktor. Ich kriege eine Spritze. Oder eine Tablette, ja, und dann ist am nächsten Tag wieder gut. Man muss halt manchmal, gerade bei mittelalterlichen degenerativen Veränderungen, also mit Patienten mit degenerativen Veränderungen an der Wirbelsäule, schon manchmal den erklären, Junge, guck mal auf dein Geburtsjahr, du arbeitest auf dem Bau, da ist Verschleiß da, es ist alles abgeklärt, du hast keinen Bandscheibenvorfall, du hast keinen Tumor, keine Entzündung, ja, du musst einfach was tun. Zudem bist du noch zu dick, also von daher, Ernährung wäre auch nicht schlecht und so musst du einfach mit denen einfach reden. Und manche schnallen's, muss man dazu sagen, ja, ich bin Franke, man hört's, ne? Und andere, die wollen's einfach nicht, die wollen halt einfach betüttelt werden, an die Hand genommen werden, über die Straße geführt werden, die wollen nicht selbstständig gehen, das merkst du einfach aber auch, ne? Und wo ich sofort merke, die wir machen also Orthopäden sind da dafür bekannt, auch Selbstzahlerleistungen an den Mann zu bringen, machen wir natürlich auch. Und wir versuchen das dementsprechend, also wir machen nur Selbstzahlerleistungen, die auch mal die Evidenz basiert sind, die auch statistisch erhoben worden sind, die es leider nicht mehr gibt zum Teil von der Krankenkasse, weil sie über die Jahre, Jahrzehnte abgeschafft worden sind. Zum Beispiel Akupunkturdauernadeln, zum Beispiel Stoßwellentherapie in der Schmerztherapie. Solche Geschichten bieten wir auch an. Und wenn aber Patienten, der einer Selbstzahlerleistung zugänglich sind, ja, sind die auch der DIGA zugänglich? Dann machen die das.
Ja. Ja, das ist, da ist also diese Eigenverantwortungsübernahme wahrscheinlich größer. Leo, magst du das ergänzen?
Ja, also erstmal, Manfred, vielen Dank. Das waren natürlich total wichtige Einblicke, die du gegeben hast. Ich glaube, dieses Verständnis zu vermitteln, was die Ursache ist und was helfen kann. Und vor allem auch mit dieser Unschärfe umzugehen, dass wir sagen, jetzt ist es ein unspezifischer Rückenschmerz. Und das ist ja vom Namen total unintuitiv, dass man sagt, aber was meistens dazu führt, ist halt eine körperliche Inaktivität und vielleicht auch dann eine schlechte, sagen wir mal, ergonomische Haltung beim Arbeiten. Ja, wir sitzen eigentlich alle den ganzen Tag inzwischen selbst im ärztlichen Beruf. Ja, all das sind ja eigentlich für die, sagen wir mal, Patientinnen und Patienten, die in den meisten Fällen medizinische Laien und Laien sind, ganz unintuitiv. Ja, und manchen Leuten kann man das besser vermitteln und manchen Leuten kann man das nur schwer vermitteln. Ja, ich meine, wir haben natürlich auch als ein wichtiges Element in unserer Anwendung so edukative Elemente, ja, in denen wir versuchen auch zu vermitteln, was ist Schmerz, was ist bedrohlich an Schmerz, wann ist ein Schmerz möglicherweise kein Zeichen von einer Bedrohung mehr. Wir sprechen dann natürlich auch von der Chronifizierung, die möglicherweise ansetzt, dass mich das aber nicht in eine Passivität bringen soll. Und wir stellen natürlich fest, manche Patientinnen und Patienten können das gut aufnehmen, andere sagen, damit kann ich gar nichts anfangen.
Ja. Was ist denn so das, was die Patienten am meisten, also euch beiden, an Feedback geben, was ihnen am, also am meisten gebracht hat in der Vivira-App? Also gibt es da immer wieder Sachen, was ihr immer wieder hört, wo die sagen, ja, also als ich das gemacht habe, da ist was passiert?
Nee, also was Spezielles direkt nicht, sondern die Regelmäßigkeit, dass das Ding immer aufgefordert hat, hier was zu tun, ja, und wenn einer Verantwortung für seinen Körper übernommen hat, ja, dann macht er das dann auch, und das hat den meisten was gebracht. Und viele sagen halt einfach, was bringt mir denn, wenn ich 6-mal Krankengymnastik habe, aber diese kriege ich in 2 Monaten erst diese 6 Termine zusammen. Ja, und dann habe ich mir die Diga genommen, habe das täglich durchgeführt, dann ist mir es besser gegangen. Mhm. Ja, also das ist also die wirklich der tägliche oder nicht unbedingt der tägliche, aber die Regelmäßigkeit, was zu tun. Ja, das ist das Wichtigste.
Hast du in deinem Gespräch, wenn du die Diga vorstellst, sagst du dem Patienten das, sie müssen das täglich machen, oder überlässt du das dir? Okay. Ja. Gut. Mhm. Leo, hast du Feedbacks von Patienten?
Ja, also auf jeden Fall. Und ich glaube, es geht in eine ganz, ganz ähnliche Richtung. Ja, wir stellen immer die Grundstruktur von Vivira, jetzt mal nur auf quasi die Bewegungselemente fokussiert, versucht über eigentlich eine Progression in Intensität und Komplexität der Übung, die Leute sozusagen ganz behutsam an ihr Belastungsniveau heranzuführen. Ja, und das ist ein ganz entscheidendes Merkmal, weil Überforderung ist ein maximaler Demotivator. Ja, wenn ich jetzt feststelle, ich spitze das jetzt zu, aber wenn jetzt die erste Übung, die Vivira von mir verlangt, wäre, machen Sie 30 Kniebeuge. Niemand wird es machen. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, ja? Weil wir müssen die Leute langsam heranführen und langsam auch daran heranführen, dass sie wahrnehmen können, hey, ich kann ja was machen.
Genau.
Und dann kriegen wir wirklich ganz, ganz häufig die Rückmeldung, dass es wirklich innerhalb, also ich will jetzt nicht sagen kürzester Zeit, weil das stimmt nicht, aber innerhalb kurzer Zeit, dass die Patienten wirklich rückmelden, Mensch, ich merke schon eine Verbesserung, ich kann mich wieder besser bewegen, ich kann Alltagsaktivitäten wieder besser bewerkstelligen, und das ist natürlich super positiv.
Mhm. Ja. Ja, dass man nicht da anfängt, also ich habe das manchmal so bei irgendwelchen YouTube-Viewer-Videos, wenn ich die dann ansehe und wie die sich verbiegen, dann bin ich sofort frustriert und denke so, ich kann gar nichts, und dann höre ich auf, ja. Und so ist es natürlich auf einem anderen Level da wahrscheinlich auch. Wir brauchen immer wieder auch in digitalen Lösungen immer wieder das Gefühl der Kompetenz, und es ist alles noch im Rahmen, ja. Ich bin nicht alleine mit dem, auch es geht anderen auch so, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da zu sehen, wenn das davor gemacht wird. Okay, andere können sich auch nicht besser bewegen als ich gerade, genau. Und krieche auf dem Boden rum.
Und die Übungen, die da gezeigt werden, sind ja jetzt nicht der Flamingo oder aus dem Yoga oder der, was weiß ich, wie die alle heißen.
Flamingo kannte ich noch nicht.
Ja, oder ein Spagat oder sonst irgendwas. Das sind halt Übungen, die jeder durchführen kann einfach. Ja, also. Und das ist das Gute einfach auch an diesem Ding.
Aber dazu vielleicht auch noch ein kurzer Kommentar. Was wir auch feststellen, ist, dass natürlich, also wir machen uns viele Gedanken darüber, wie bleibt die Anwendung sicher für Patientinnen und Patienten. Ja, weil natürlich, wir geben ganz viel Kompetenz an, oder erstmal Verantwortung natürlich auch, aber auch irgendwie, wir erwarten eine große Kompetenz bei den Patientinnen und Patienten. Ja, und was natürlich auch wichtig ist, ist, dass wir Patientinnen und Patienten das Gefühl vermitteln können, ich mache das richtig. Ja, jetzt kann man natürlich technologische Lösungen wählen. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber diskutieren. Wir sagen, eine übungsspezifische Erläuterung mit so einem Overlay, wo wir wissen, worauf muss ich achten, wie ist die Gelenkstellung, wenn ich im Vierfüßlerstand bin, was mache ich mit meinen Füßen, wo sind meine Ellenbögen beispielsweise, all solche Sachen, verschafft ganz viel Vertrauen auch in die eigene Fähigkeit, diese Übung korrekt durchführen zu können. Ja, und dann fangen wir trotzdem nicht mit dem Flamingo an, aber ich glaube, es ist wichtig einfach, dass wir sozusagen diesen Nukleus der irgendwie Selbstwirksamkeit, der Kompetenz, ich kann das tatsächlich selber machen, dass wir das halt fördern und damit dann halt auch ermöglichen.
Also dafür bin ich nicht da zu tief drin, aber ist es nicht erstmal wichtiger, überhaupt den Patienten dazu zu bekommen, erstmal was zu machen, ohne dass er es gleich irgendwie perfekt ausführt? Also ich weiß es nicht, wäre so mein erster Gedanke, wenn ich den da hinbekomme und der macht das 3 Tage hintereinander, auch wenn irgendwie der Rücken oder die Beine noch nicht parallel richtig zueinander stehen, ist doch mehr gemacht, als dass er gar nichts gemacht hat. Oder sehe ich das falsch?
Ja, nein, das siehst du total.
Entschuldigung, Leo, du.
Nein, also Alexander, das siehst du natürlich genau richtig, aber wenn wir natürlich jetzt eine Vorgabe machen in einer Übung, ja, und die suggeriert jetzt eine ganz hohe Präzision, ich meine, beliebig sind die Übungen natürlich allemal nicht, ja, aber wenn diese Übung jetzt auch, wie sie vorgestellt wird, im Text und im Video, wenn die eine hohe Präzision suggeriert, dann sind Patienten natürlich viel leichter verunsichert und sagen, oh Gott, ob ich das wirklich genauso richtig mache.
Verstehe. Ja,
und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will.
Okay. Genau. Okay. Und die müssen durch die Anwendung muss an die Hand genommen werden. Wie ich es vorhin sagte einfach, ja, die müssen an die Hand genommen werden und über die Straße geführt werden, damit sie die Übungen einfach machen. Und das macht die DIGA.
Genau. Und es muss ja nicht so ein Muskelpaket stehen, wo man sich gar nicht drin wiedererkennt, sondern ganz normale Menschen. So, dass man da sich wieder dran erkennt. Lieber Manfred, du verschreibst sie dann und dann siehst du die 3 Monate später wieder, bestellst du sie im nächsten Quartal ein. Und wie ist das dann? Fragst du proaktiv nach und wo dokumentierst du dir überhaupt, dass du das verschrieben hast? Ich mache das ja mittlerweile unter den Medikamenten, dass ich das notiere. Wie gehst du da vor?
Also ich bestelle die grundsätzlich erstmal gar nicht ein. Weil ich einfach, ich habe so viele Patienten, dass ich jetzt, wenn ich jeden nur nachkontrolliere bei einem unspezifischen Rückenschmerz, funktioniert hat oder nicht.
Das geht nicht.
Wenn der dann wieder ein Halbjahr später kommt mit irgendwas anderem oder wieder mit dem Rückenschmerz und ich sehe natürlich in der Akte dokumentiert, er hat die Vivira-App gekriegt, dann frage ich natürlich danach, ob die was gebracht hat. Dann sagen die, ja, hat was gebracht, dann können wir es wieder machen. Und dann wird es wieder verordnet. Aber dezidiert die jetzt einbestellen und dann danach fragen, auswerten, nein, muss ich offen und ehrlich sagen. Wir haben den Vorteil, dass wir mit dem Physiotherapeuten natürlich benachbart und eine Sportwissenschaftlerin in unserer Prävention eben haben, die auch spezielle neuromuskuläre Techniken und Trainings durchführen, die auch medizinische Kräftigung durchführen. Und da ist für mich da kriege ich immer wieder mal mit, dass die Sportwissenschaftlerin oder Physiotherapeut einfach mir eine Rückmeldung gibt, dass diese DIGA angewendet wurde, auch erfolgreich angewendet wurde, auch im Erhalt der Bewegung, der Übung, die sie dann beim Physiotherapeuten oder bei der Sportwissenschaftlerin erlernt haben. Also es ist ein extra Tool noch zusätzlich, wenn Sie Physiotherapie oder ein Training durchgeführt haben, um eben die Leistungsfähigkeit, die Schmerzminderung einfach fortzuführen, zu erhalten.
Lieber Leo, da ist in der Anwendung, soweit ich gesehen habe, auch ein Reporting drin. Was beinhaltet dieses Reporting? Für wen ist das?
Genau, ja. Also das der Fortschrittsbericht, den wir sozusagen generieren können, den Patienten erstmal generieren können, der speist sich eigentlich aus 2 so Erhebungen. Wir fordern Patientinnen und Patienten einmal wöchentlich auf, ihr aktuelles Schmerzniveau über die vergangene Woche anzugeben. Mhm. Ja, außerdem einen Indikator für ihre Lebensqualität sowie Einschränkungen in der Arbeitsfähigkeit, in der Ausübung von Haushaltstätigkeiten und in der Freizeit anzugeben. Das ist sozusagen der wöchentliche Bericht. Und dann bieten wir monatlich einmal einen Bewegungstest an, der insgesamt aus 15 Übungen besteht und eigentlich erheben soll, wie verändert sich bei den Patienten die Mobilität, die Kraft und die neuromuskuläre Ansteuerung, also Koordination im Wesentlichen. Mhm. Und daraus können wir einem diesen Fortschrittsbericht generieren. Und der ist erstmal für die Patienten selbst und ist aber natürlich auch geeignet, um ihn mit den Kolleginnen und Kollegen zu besprechen, weil er natürlich dokumentiert, wie ist einerseits der Symptomverlauf. Ja, das hilft manchmal Patientinnen und Patienten schon ganz stark, überhaupt mal zu sehen, Mensch, es ist ja tatsächlich besser geworden. Ja, und ich selber habe das sozusagen geschafft auch. Aber es zeigt natürlich auch an, wie habe ich denn überhaupt die Anwendung genutzt. Ja, und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und obwohl es manchmal trivial klingt, ich finde es überhaupt nicht trivial. die Digavivira alleine, wenn sie nur auf dem Handy sitzt, wirkt nicht bei niemandem. Das muss einem ganz klar sein, ja, sondern klar. Es ist die Interaktion mit dem Programm. Und das ist genau das, was Manfred auch schon vorhin genannt hat. Oder Alexander, ich glaube, du hast es vorhin auch gesagt, so, dass man dann eher so eine passive Rolle hat und eher Tabletten. Und das ist keine Tablette. Es funktioniert nicht wie eine Tablette, ja. Und das ist ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt, um dann auch zu besprechen, hey, ist das wirklich die richtige Therapie für Sie? Oder aber natürlich auch zu sagen, Mensch, Sie haben super Aktivitätsprofile auch entwickelt und schauen Sie mal, wie das wirkt.
Ja. Ja. Wie kann ich das als Arzt sehen, diesen Report? Ich meine, viele Kollegen sagen immer, oh, ich habe keine Lust, mir tausende Datenpunkte anzugucken, was ich verstehen kann. Ist es sozusagen kurz im Überblick, da habe ich habe leider dazu nichts genau gefunden, dass man so auf den ersten Blick sehen kann, es geht in die oder in die Richtung. Ja. Und lieber Manfred, hast du das schon getan?
Wie gesagt, ich
das nicht. Also, okay.
Nein, das nicht. Wenn, macht es meine Sportwissenschaftlerin oder eben die Physiotherapeuten. Und wenn es da irgendein Problem gibt, dann werde ich dazu gerufen und dann schauen wir uns das gemeinsam eben an. Ja?
Genau, weil ich finde, also ich finde, man kann aus diesem Report und durchaus diagnostische weitere Konsequenzen ziehen und aber auch therapeutische Konsequenzen, was ich auch schon gemacht habe, weil sich Patienten in meiner Sprechstunde völlig anders präsentieren als das, was ich im Reporting aus der DIGA bekomme. Und ich weiß nicht, Leo, ob du darüber sprechen kannst. Glaubst du, dass die DIGA sich dahin in Zukunft weiterentwickeln wird, dass das noch besser wird, weil mir fehlt halt immer auch wieder, ich meine, Manfred, du sagst, beim unspezifischen Rückenschmerz brauche ich kein Feedback, aber ich finde, wir verschreiben diese Anwendung, diese Technologie und das ist für meiner Ansicht nach keine Einbahnstraße, sondern ich brauche genauso wie bei Laborwerten ein Feedback und eine Rückmeldung, bin ich auf dem richtigen Weg.
Also dazwischengrätschen darf, also das Feedback ist schon wichtig, ja, aber bei dem unspezifischen Rückenschmerz, der ja zu 80% bei mir da reinläuft, ja, ist es nicht notwendig. Es sind diejenigen, die chronisch degenerativen einfach, die nicht vorwärts kommen. Da ist es extrem wichtig und da liefert, und das wird der Leo jetzt wahrscheinlich gleich erzählen, schon gute Tools dafür.
Ja, genau, also zu deinem ersten Punkt, Alexandra, also genau, natürlich, wir wollen auch die Kolleginnen und Kollegen nicht mit zusätzlichen Dashboards überfrachten und Ähnlichem, aber zur Wahrheit gehört auch, dürfen wir gar nicht. Ja, wir dürfen diese Daten nicht einfach so an Behandlerinnen und Behandler spiegeln, deswegen ist es bislang immer ein Export, den die Patientinnen und Patienten selbst machen müssen. Ja? Deine Frage, wie wird es sich entwickeln? DIGA werden nicht funktionieren, wenn sie als isolierter Monolith irgendwo im Gesundheitssystem stehen, sondern wir brauchen eine Integration. Ja? Dass natürlich jetzt die DIGAs eine EPA-Anknüpfung bekommen, ist erstmal total wichtig, aber auch die EPA muss natürlich erstmal dann irgendwie in die Versorgung kommen. Ja, aber dass man dann da beispielsweise Berichte ablegt, auch verfügbar macht, das ist glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt. Ja, und auch da, man muss mit Patientinnen und Patienten natürlich besprechen, welche Verantwortung habe auch ich? Und natürlich kann ich sagen, ich teile meine Ergebnisse nicht und das ist auch total legitim, aber natürlich, dann leistet man einen gewissen Beitrag nicht, den man leisten könnte, um zu sagen, hey, wie finden wir gemeinsam, und wir wollen ja partizipative Entscheidungsfindung machen, wie finden wir gemeinsam die beste Therapieoption für mich in meiner Situation, in meiner Lebensrealität? Und das ist vielleicht ein Talking Point, jetzt spreche ich wieder sehr neudeutsch, aber den man so ein bisschen etablieren kann. Und dann arbeiten auch Patientinnen und die Kolleginnen und Kollegen dann auf einmal schon Hand in Hand, wenn es darum geht, Therapieergebnisse aus DIGA zu besprechen.
Ja. Du hast am Anfang, lieber Leo, sehr intensiv noch über die Evidenz und die Studien gesprochen. Gibt es da noch einen Punkt, wo du sagst, den haben wir jetzt noch nicht angesprochen haben, der besonders wichtig ist und von denen auch die Kolleginnen und Kollegen jetzt hier profitieren können, um nochmal deren Blick zu schärfen?
Ja, ich glaube schon. Und zwar, wir haben jetzt ja gerade über die RCT gesprochen. Und natürlich ist das so, ich sag mal, um im sprachlichen Bild zu bleiben, das Rückgrat unserer Evidenz. Ja, aber darüber hinaus sind eben auch die Daten, die wir aus der Versorgungsrealität erheben können, ganz wichtig. Ja, man muss immer sagen, DIGA-Daten sind nicht trivial zu nutzen, einfach weil sehr, sehr hohe Datenschutzhürden bestehen. Die haben ihre Berechtigung. Man muss aber einfach lernen, damit so ein bisschen zu arbeiten. Was wir auch gemacht haben, ist eben eine große Beobachtungsstudie nach der Markteinführung mit knapp 4000 Patientinnen und Patienten. Und in der Studie konnten wir auch gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus Zürich zeigen, dass wir auch in sozusagen Real-World-Data klinisch relevante Verbesserungen erzielen können. Ja? Was, glaube ich, einfach wichtig ist, ja, weil eine RCT ja,
auf,
ist.
Auf immer, die Schmerzreduktion.
Genau, okay. Genau, auf die Schmerzintensität. Das ist wichtig, weil natürlich hat eine RCT immer einen gewissen, ein hochreiner Kontext in gewisser Weise, ja. Und das ist total wichtig, glaube ich, auch zu sagen, wir sehen diese Versorgungseffekte auch in der Versorgungsrealität. Und jetzt gehört zur Wahrheit aber auch, dass diese Nachbeobachtung, ja, diese Beobachtungsstudie, an zwei Punkten kritisiert wurde. Und zwar, der erste wichtige Kritikpunkt war, dass die gesagt haben, naja, das ist halt eine einarmige Beobachtungsstudie. Das ist ja ganz, ganz schwer, da überhaupt irgendeine Aussage daraus abzuleiten. Und das stimmt, ja. Und der zweite Kritikpunkt, der auch gekommen ist, war, wir haben sozusagen das Kriterium für eine aktive Nutzung minimal niedrig gehalten. Das hat unsere Ergebnisse eher verbessert. Aber wir haben gesagt, sobald eine Übungseinheit abgeschlossen wurde, zählen die Patienten als aktiv. Und das ist natürlich sehr, sehr niedrig. Ja? Und das hat uns dazu verleitet, noch eine dritte, auch Beobachtungsstudie zu machen. Und ich will jetzt nicht so sehr ins Methodische abgleiten, aber wo wir versucht haben, über so ein Propensity-Score-Matching-Verfahren, ich will jetzt nicht ins Detail eingehen, aber sozusagen eine synthetische Kontrollgruppe zu erzielen, wo wir eben Übungsintensitäten gegeneinander vergleichen konnten. Ja? Und da stellen wir fest, und das ist jetzt nochmal ein ganz wichtiger Punkt, sobald Patientinnen und Patienten mindestens zwei Übungen pro Woche, also zwei Übungseinheiten pro Woche vervollständigen, haben sie eine signifikant höhere Chance, auch eine klinisch relevante Verbesserung zu erzielen. Ja? Und das ist jetzt einfach nur noch mal in Daten so ein bisschen, was wir die ganze Zeit schon diskutiert haben und was man für die konventionelle Bewegungstherapie sowieso schon weiß. Nur wenn ich es nutze, wirkt es. Und so ein sporadischer Gebrauch, ich mache es einmal in der Woche, das können wir dann in den Daten nicht abbilden. Ja, dann führt es nicht zu einer nachweislichen Wirksamkeit. Und daran arbeiten wir, dass wir eben da immer besser werden, die Nutzungsintensität so bei die Patienten so zu befähigen, ja, dass sie eine Nutzungsintensität erreichen können, wo sie eben diese positiven Effekte erzielen können.
Mhm. Sehr spannend. Und ich weiß, wie herausfordernd das ist. Manfred, wie ist das also mit deinen Patienten, also dieses tägliche Dranbleiben, also die Frequenz, wir kommen immer wieder drauf zurück, ist das A ja. und O. Das hat sich jetzt auch in diesen Beobachtungsstudien gezeigt. Zwei Übungseinheiten, sagst du, Leo, das bedeutet wie viele Minuten ungefähr pro Woche?
Ja, also eine Übungseinheit besteht immer aus vier einzelnen Übungen.
Ja.
Und das kommt natürlich mal so ein bisschen darauf an, wie schnell man das vervollständigt oder quasi abschließt. Wir sagen so zwischen 10 und 20 Minuten dauert eine Einheit.
Okay. Manfred, was ist das, was deine Patienten so, also ich sage es immer gerne überspitzt, kein Mensch hat Lust auf einen Digger. Ja? Kein Mensch setzt sich hin mit seinem Handy und sagt, oh, ich habe darauf gewartet, das wollte ich unbedingt machen. Ich sage immer, es ist nur Mittel zum Zweck und zwar für was. Und ich habe immer wieder die Erfahrung, dass ich meine Patienten damit kriege, dass ich gar nicht so sehr primär erstmal über die Digger spreche, sondern frage, was wollen sie eigentlich wieder in ihrem Leben machen? Machst du das auch? Also was ist, wo siehst du die größten Erfolge? Also ich ist ganz einfach, immer wenn das wirklich Warum dahinter am größten ist, dann machen sie es auch. Ja? Und dann ist die Diga Mittel zum Zweck. Aber da spüre ich große Unterschiede, weil wer kommt zu einem und sagt, okay, man sagt, man möchte weniger Schmerzen haben, aber warum? Was will man denn wieder tun? Was ist da deine Erfahrung, Manfred?
Also wie gesagt, das ist, wie du selber ja weißt, das ist extrem schwierig, die Leute da in die Selbstverantwortung mit reinnehmen. Ich merke halt einfach, wenn die Patienten lange Zeit ja immer wieder degenerativ, also immer wieder mal Schmerzen haben, auch unspezifische Schmerzen. Irgendwann kommen sie dann, wenn ich zu ihnen sage, du kommst jetzt im halben Jahr drei oder vier Mal zu mir, willst du denn etwas tun? Warst du schon bei der Physiotherapie? Ja, da kriege ich ja keinen Termin. Wann will ich einen Termin? Das heißt, du hast durch die Digga-App gekriegt, hast sie genutzt. Nein, wie wär's denn eigentlich mal, wenn du es mal anfängst? Ja? Und dann fangen sie an zu überlegen. Also wenn der Leidensdruck lang genug ist, ja, dann kommen sie auch irgendwann mal auch dazu. Muss man auch dazu sagen. Ja,
ja. Ist immer wieder das Gleiche.
Immer das Gleiche, ja.
Ich kann euch verraten, ich mache seit, ich weiß nicht, 138 Tagen Duolingo Französisch, ja. Und anfangs war ich so dabei und habe jeden Tag gemacht. Und momentan bin ich wirklich bei der Minimal, also bei der kleinsten Einheit, aber allein diese kleinste Einheit am Tag, weil ich diesen Strike da nicht verlieren will. Ja, heute muss ich es noch machen. Führt dazu, dass ich jeden Tag einmal kurz Französisch denke, ja, und französische Wörter im Kopf habe. Ich meine, das geht jetzt um Sprache und nicht um Bewegung, aber wirklich die Frequenz macht es immer wieder aus. Und ich glaube, da dürfen wir Ärztinnen und Ärzte auch noch unsere Kommunikation verbessern. Da würde ich noch mal zum Schluss eure Meinung interessieren, Leo und Manfred. Was glaubt ihr, wie wird sich unsere ärztliche Rolle unter Hinblick der ganzen Technologie, die wir in unsere Arzt-Patienten-Beziehung integrieren müssen, wie wird sie sich verändern? Was dürfen wir, also wird sie verändern? Erste Frage. Zweitens, was dürfen wir dazulernen und was müssen wir auch wieder verlernen? Also für jeden drei Fragen, auch im Hinblick auf die ganze künstliche Intelligenz, die in jeglicher Form auch die Medizin betrifft. Wer möchte beginnen? Leo.
Ich starte gerne mal, aber Alexandra, vielleicht musst du mir noch mal mit einer Frage gleich helfen. Also, wie wird sich unsere Rolle verändern? Es gibt so eine Veröffentlichung von der WHO, die ist über 20 Jahre alt, aber die finde ich sehr, sehr faszinierend. Weil da steht eigentlich so sinngemäß drin, so dass so die the single most effective intervention, um Wirksamkeit von medizinischen Maßnahmen zu erhöhen, ist Adhärenz. Ja? Und deswegen müssen wir darauf hinwirken, dass wir da immer besser werden, die Patientinnen und Patienten dazu zu befähigen. Und natürlich 2003, als diese Arbeit erschienen ist, hat noch niemand über digitale Therapien gedacht. Aber das ist das Schöne, das ist so universell. Ja? Das heißt, wie schaffen wir es, unsere Patientinnen und Patienten davon zu überzeugen, gemeinsam mit ihnen die Entscheidung zu treffen, wie auch immer man es jetzt formulieren will. Was wir gemeinsam besprechen, das müssen wir auch gemeinsam umsetzen, weil nur dann kriegen wir die Wirksamkeit hin. Und sei es Drugs, sei es irgendwie Intervention, sei es digitale Therapien, das ist so ein schöner gemeinsamer Nenner. Und ich glaube, da müssen wir viel, viel besser noch werden. Dann die zweite Frage, Alexandra, war, glaube ich, was müssen wir auch wieder verlernen? Mhm. Ich meine, wir sehen natürlich gerade ganz aktuell und natürlich habe ich da einen gewissen Bias, das ist mir auch ganz klar, dass wir so suggerieren, wir haben halt irgendwie echte Medizin und dann haben wir diesen Spielplatz irgendwie digitale Medizin, ja. Und wir sehen aber immer mehr, dass diese Trennung überhaupt nicht mehr funktioniert, ja. Das heißt, wir sind eigentlich auf dem Weg, dass das immer nahtloser ineinander übergeht. Ja, was ist irgendwie konventionelle Medizin? Jetzt sage ich selber. Und was ist digitale Medizin? Das verschwimmt immer stärker. Und da müssen wir, glaube ich, auch als Ärztinnen und Ärzte, ganz agil im Kopf bleiben, weil das studieren wir ja so auch nicht, ne? Ich meine, ihr habt vor mir studiert. Und ihr werdet es nicht so gelernt haben, aber ich habe es auch nicht so. Ich habe es auch nicht so gelernt, ja. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und bei der dritten Frage, Alexandra, brauche ich jetzt nochmal deine Hilfe.
Was habe ich als erstes gefragt? Jetzt habe ich es vergessen.
Da bleiben wir bei zwei Fragen und ich gebe an Manfred.
Ja, genau.
Genau, okay.
Ja. Also, das ist der, ich stelle manchmal zu viele Fragen auf einmal, da muss ich besser werden. Aber also, ja, danke dir, Leo. Kann ich nur so bestätigen. Und ich habe vor zwei Jahren habe ich noch meine Podcast- und Videocast-Gäste hier gefragt. Und damals war ich mir noch nicht sicher, brauchen wir einen Facharzt für digitale Medizin? Und heute sage ich ganz klar, um Gottes Willen, nein. Es muss in der DNA jeden Mediziners drin sein, so zu denken, so zu handeln und so zu agieren. Ja, ja. Danke. Manfred.
Ja, zur Rolle des Arztes. Also die in meiner schon, ich habe schon lange vor dir studiert, ich habe schon lange vorher Facharzt und habe vieles mitgemacht. Und gerade für Orthopäden kann ich das sprechen. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich der Arzt von eigentlich nur zum Verschreiberling für Physiotherapie, für irgendwelche Therapien oder zum Operateur entwickelt. Die sprechende Medizin ist überhaupt hinten runtergefallen. Ja? Hm. Diagnose wurde gestellt, du musst operiert werden. Ja? Ich habe gelernt in den letzten Jahren, dass einfach die konservative Therapie, die sprechende Medizin, immer wichtiger wird, weil sich auch der Patient gar nicht mehr so operieren lassen will. Ja? Also das ist in meinem Fach halt eben auffällig. Gerade nach Corona war das der Fall. Also es war ja so, dass sogar die Kliniken Probleme hatten, ihre Operationssäle zu füllen, weil die Patienten gar nicht wollten, obwohl die Indikation da war. Also man muss sich als Arzt umstellen. Und das Problem ist allerdings, dass wir in einem System eingepresst sind, das kassenärztliche System, das mir vorgibt, ich habe 7 Minuten Zeit für den Patienten und da muss ich Diagnose, Therapie und DIGA und alles Mögliche in einen reinpacken. Ja, und am besten maximal 3-mal im Quartal darfst du sehen, weil sonst verdienst du kein Geld mehr. Die Rolle muss verändert werden. Von der Politik muss die verändert werden, einfach, dass die sprechende Medizin, die patientenzentrierte Medizin einfach wieder mehr in den Vordergrund gestellt wird und die technisierte Medizin zu etwas zurückgeht. Also wir sind Ärzte, wir haben gelernt unser Handwerk. Ja, ich habe so als Orthopäde, ich habe so den Eindruck, dass die Kollegen einfach nur ein MRT zum Beispiel machen, um irgendwas rauszufinden, aber eine richtige Therapie kommt dann nicht raus. Die machen ein MRT, schicken es zum Orthopäden, der Orthopäde soll es erklären, der sagt, du hast nichts. Ja, und das sind halt einfach diese Themen. Das Zweite, was müssen wir beziehungsweise die Patienten erlernen? Ihren Körper müssen sie wieder lernen. Ja, es ist so. Also die haben keinen Bezug mehr, die Patienten. Es tut ihnen irgendwas weh. Mein Spruch mit dem Ohrläppchen. Ja, dann rennen sie zum Arzt. Mal 1-2 Tage auch aushalten. Ja, ich kann so viele Geschichten erzählen, noch aus der Klinik, ja, wo Patienten mit Bagatelltraumen einfach kamen. Beliebtes Beispiel ist beispielsweise, vielleicht kennt ihr noch die Dr. Antje Schäfer-Kühnemann auch vom Bayerischen Rundfunk. Die hatte mal so eine Doktorsendung und da gab es damals die FSME-Impfung, ist da eingeführt worden. Ein Tag später im Nachtdienst um 24 Uhr war eine Patientin, die sie will diese Spritze haben, hat mir den Zeck, ja, aufgeklebt auf einen Tesafilm, hat es eingescannt, vergrößert auf 10x10 und genau für diese Zecke hätte ich jetzt gern diese Spritze. Und das ist die Thematik einfach, die wir haben, der Patient. Er kommt mit Bagatelltraumen, füllt unsere Notfallpraxen, füllt unsere Ambulanzen in den Kliniken, anstatt sie einfach mal warten, ja, und abwarten, Körper mal kennenlernen, ein Schnupfen oder wie hieß es früher aus der inneren Medizin oder Allgemeinmedizin, eine Erkältung dauert 14 Tage oder 2 Wochen. Und genauso ist es, ja. Man muss also wieder mit dem Körper umgehen und wir müssen mehr sprechende Medizin wieder lernen als Ärzte, denke ich.
Das ist fast ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für eure Perspektiven auf dieser beiden Seite. Und es ist natürlich jetzt so, wenn die Kollegen zugehört haben und gesagt haben, jetzt wollen sie wie wir auch mal kennenlernen. Lieber Leo, dann könnte man bei euch auch sicherlich Testzugänge bekommen, wo man mal einen Blick reinwerfen kann, oder? Ist das so?
Unbedingt, genau. Das ist alles über unsere Website natürlich zu finden.
Ich packe das in die Shownotes.
Das Link, genau, findet ihr dann so. Und
genau, und es lohnt sich da mal einen Blick reinzuwerfen, um zu wissen, was man da eigentlich verschreibt. Man muss nicht jede Übung selbst machen, obwohl das vielleicht gar nicht so schlecht wäre, weil auch wir haben einen Rücken- und Rückenschmerzen, ich zumindest. Ich danke euch. Es hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht, gerne. Lieber Leo, lieber Manfred. Es ist so eine sehr unterhaltsame, gerne, und auch inspirierende Runde. Ich hoffe, ihr konntet auch für euch nochmal einen neuen oder einen oder anderen Gedanken mitnehmen und wünsche euch natürlich in euren beider Rollen weiterhin alles, alles Gute. Und ich denke, wir werden noch viel von diesen Entwicklungen und diesen Technologien hören. Und ich wünsche mir sehr, dass wir den einen oder die andere hier auch mit begeistern konnten mit diesem Videocast und Podcast. Danke euch.
Vielen Dank.
Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich immer für deine Zeit, für dein Interesse, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Wenn du mehr über Vivera erfahren möchtest, dann klick hier in die Shownotes rein, da siehst du die Verlinkung. zu Vivira und dort wirst du auch einen Testaccount finden, wo du einmal selbst in diese digitale Anwendung reingucken kannst, bevor du sie deinen Patientinnen oder Patienten verschreibst. Das rate ich immer, sich einmal selbst einen Überblick zu verschaffen, um was geht es denn eigentlich da, um ein bisschen mehr Gefühl dafür zu entwickeln. Solltest du darüber hinaus selbst eine digitale Gesundheitsanwendung planen, entwickeln wollen oder Unterstützung brauchen, dann schreibe mir gerne unter info@docsdigital.de. Ich freue mich, von dir zu hören. Und zum guter Letzt habe ich noch eine Bitte an dich. Ich würde mich über eine Bewertung dieses Kanals freuen und natürlich am liebsten 5 Sterne. Und danke dir für deine Zeit und ja, Aufmerksamkeit für dieses Thema. Wo immer du bist, wünsche ich dir alles Gute und bis bald, Alexandra.